Ja, Martin, es geht eigentlich genau um das. Wir sind im Januar 2022. Und wie du gesagt hast, es ist ein Neuanfang, immer wieder das neue Jahr. Und mir gefällt der Gedanke vom Neuanfang. Und vor allem, wenn ich da auf Deko schaue, dann passt das super, wenn Jesus sagt: Siehe, ich mache alles neu. Und das ist genau wie Gott, haben wir immer wieder die Chance. Auch dort, wo wir es verbockt haben, dort, wo wir Fehler gemacht haben, dort, wo wir es nicht geschafft haben, so perfekt zu sein, wie wir es gerne wären, hast du und ich, haben wir die Chance für einen Neuanfang. Wieder neu starten mit Jesus Christus. Und über das will ich reden am heutigen Morgen. Ich möchte aber zuerst noch Grüße ausrichten von der FEG Herr Bruck. Wie gesagt, der Benni ist ja jetzt dort am Predigen und ich bin überzeugt, das wird auch ein gesegneter Gottesdienst sein. Und werde ich ja auch am heutigen Morgen über das Thema, dass wir, wenn wir einen Neuanfang machen und uns für Jesus entscheiden, dass wir das zusammen machen. Das Wir-Zusammen-Prinzip. Und im letzten Jahr war Corona, also schon 2 Jahre eigentlich war Corona, oder ja, ich glaube etwa 2 Jahre. Und das trennt ja Corona. Aber das Coole ist, die FG Herr Bruck und Altstädten hat es eigentlich eher zusammengebracht das letzte Jahr. Und wir haben entschieden, um verschiedene Sachen miteinander zu machen, einander zu unterstützen. Und um das genau geht es ja auch. Wir sind zusammen unterwegs. Und da bin ich einfach riesen, riesen dankbar. Genau. Reset, Neuanfang. Und dazu, wenn wir die Geschichte anschauen, im Josua Kapitel 23 und 24. Es ist eine Situation, wo der Josua am Schluss ist von seinem Leben und er ruft das ganze Volk zusammen. Vor allem ruft er die Ältesten, die Richter und verantwortlichen Menschen, ruft er zusammen vom Volk und redet zu ihnen. Wer ist der Josua? Der Josua ist der, wo das Volk Israel, nachdem der Mose das Volk aus Ägypten aus der Sklaverei rausgeführt hat, in die Wüste raus, wo es 40 Jahre lang gewesen sind, war der Josua der, der das Volk ins verheißene Land geführt hat. Und jetzt ist es so, sie sind in dem Land, wo Gott ihnen versprochen hat. Und wir lesen im Kapitel 23, und es geschah nach langer Zeit, 23 Vers 1, und es geschah nach langer Zeit, als der Herr Israel Ruhe verschafft hatte vor all seinen Feinden ringsum und Josua alt und wohlbetagt war. Das ist die Situation vom Volk. Sie sind jetzt in dem versprochenen Land angekommen und der Josua ist am Schluss von seinem Leben. Er ist alt und jetzt hat er noch eine letzte Ansprache zum Volk. Und das ist jetzt auch wieder so vor dem Neubeginn, eine neue Situation. Bis jetzt war der Josua da, hat das Volk geführt, ist mit ihnen unterwegs gewesen und jetzt bereitet er sie auf eine neue Situation vor. Eine neue Situation, die wird kommen. Weil er merkt, er ist am Schluss von seinem Leben, der Tod, sein Tod ist nach. Und was er macht, auch im Kapitel 24, also Kapitel 23 und 24, ist eigentlich eine Wiederholung. Und zweimal sehen wir dort die Ansprache vom Josua. Auch im 24 heißt es, und Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem. Und er rief die Ältesten von Israel, seine Häupter, Richter und Vorsteher zu sich. Und als sie vor Gott getreten waren, da sprach Josua zu dem ganzen Volk. Also steht vor das Volk hin, redet zu ihnen. Und zuerst wird er einfach mal erinnern und sagt, hey, wir sind jetzt in dem Land, wo schon Abraham ist versprochen gewesen. Er ist in dem Land Kanaan, ist er umhergelaufen Und Gott hat ihm gesagt, ich werde dir das Land geben, dir und deinen Nachkommen. Der Abraham hat ja dann effektiv Nachkommen gehabt, der Isaac. Und der Isaac hat auch wieder Nachkommen gehabt, der Jakob und Esau. Und der Jakob war der, der dann auf Ägypten gegangen ist. Mit seiner ganzen Familie, mit seinem ganzen Clan. Und dort ist das Volk so richtig gross geworden. Wir lesen, dass das Volk dort gewachsen ist. Es ist der Segen, der versprochen worden ist, dass der auf Wirkung und das Volk ist gewachsen. Aber sie sind, wie gesagt, in Sklaverei gewesen. Die Ägypter haben sie dann versklavt und Gott hat sie aber befreit. Und all das erinnert hier Josua in dieser Rede und ihr mögt euch erinnern, wenn ihr alles erlebt habt mit Gott zusammen. Ihr mögt auch erinnern, wie ihr nachher in das Land gekommen seid, wie ihr Jericho erobert habt und wie Gott euch geholfen hat. Das Interessante ist, das Volk oder die Jungs, die haben einiges verbockt. Also wir lesen auch, wenn wir die Geschichte anschauen von Mose, wie sie da rauskommen, und es geht nicht lang, bis das Volk Fehler macht. Und krasse Fehler. Also die haben, wenn man es verbocken kann, die haben es so richtig verbockt. Aber auch dort sehen wir immer wieder eine neue Chance, dass Gott das Volk nicht verwirft, dass er ihnen wieder eine neue Chance gibt, wieder eine neue Möglichkeit und zu ihnen hebt. Das ist das, was mich fasziniert. Und der Josua erinnert sich daran, eben, wie Gott ihnen geholfen hat. Und dann stellt er ihnen die wichtige Frage. Und sagt, ihr habt das alles erlebt. Ihr habt das mit. Ihr seid Zeugen, wie Gott euch geholfen hat. Und jetzt die 1-Million-Frage. Wollt ihr in Zukunft dem Gott dienen, der euch geholfen hat? Oder wollt ihr den Göttern dienen von diesen Menschen, von diesen Völkern, die vorher da waren in Kanaan? Ihr entscheidet. Wem wollt ihr dienen? Und dann sagt er, wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt auch heute, also im Kapitel 24, Vers 15, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stroms gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Da kommt die Aussage, die ein Schlüsselvers ist für mich, ein Schlüsselvers in der Bibel, ein Schlüsselvers von dem Buch. Ganz am Schluss, wo der Josua sagt, ich entscheide mich zusammen mit meinem Clan, mit meiner Familie, Gott zu dienen, dem Herrn zu dienen. Und auf das werde ich noch später darauf zu sprechen kommen. Und dann antwortet das Volk auf das und sagt, ja, wir wollen auch dem Gott dienen. Und dann sagt er ihnen interessanterweise im Vers 19, sagt er nicht einfach, ja gut, okay, jetzt habt ihr entschieden, dienet dem Gott, folgt mir nach, sagt er, sind ihr sicher? Sind ihr sicher, dass ihr dem Gott wollt dienen? Weil ihr könnt dem nicht einfach so dienen, im 19. Josua aber sprach zum Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifersüchtiger Gott, der eure Übertretungen und Sünden nicht dulden wird. Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Götter dient, so wird er sich von euch abwenden und euch Schlimmes antun und euch aufreiben, nachdem er euch Gutes getan hat. Und das Volk antwortet, nein, wir wollen dem Gott dienen. Wir sind sicher, wir haben uns entschieden. Und dann sagt er Josua, gut, ihr seid Zeugen, ihr habt euch entschieden und er stellt den Stein als Zeichen hergestellt. Ihr habt euch entschieden, dem Gott zu dienen. Der Vers 19 und 20 in der heutigen Zeit, psychologisch gesehen, ich weiss nicht, wie viele Psychologen das gut finden, wenn man so redet mit den Leuten und sagt, sind ihr sicher? Weil wenn ihr das nicht macht, dann wird Gott euch strafen. Heißt es da wortwörtlich. Und ich habe mir überlegt, soll ich über das reden? Ich könnte jetzt das auch weglassen. Aber ich habe gesagt, nein, ich will das auch erwähnen, weil der Paulus im 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt, die ganze Schrift ist inspiriert von Gott und ist brauchbar zur Unterweisung. Die ganze Schrift. Auch der Vers. Sind ihr einverstanden mit mir? Auch der Vers, was heisst, Gott straft, wenn wir nicht das machen, was er sagt. Aber wir müssen es richtig einordnen. Gerade in einer Zeit, wo, ja, wenn wir das über den Strafen Gott, meine, ein liebender und gnädiger Gott, das ist okay. Das akzeptieren die Leute. Aber ein strafender Gott passt auch unser Bild, auch unser Weltbild in der heutigen Zeit. Ein strafender Gott, wo dort, wo wir nicht das machen, wo uns bestraft, wie ist das? Und dazu habe ich ein anderes Beispiel mitgebracht, wo auch psychologisch ein bisschen in der heutigen Zeit umstritten ist. Ihr kennt das alle. Ich weiß nicht, wenn ihr mit dem euch das letzte Mal befasst habt. Der Strubbelpeter. Wer kennt den? Hand auf schnell. Wer ist mit dem aufgewachsen? Gefühlt die 90%, wenn ich da hineinschaue. Strubbelpeter, der ist von einem Arzt geschrieben worden. Und das Konzept ist, Kind zu unterweisen, zu unterrichten. Und es ist eigentlich so, wenn sie etwas lernen und sagen, passet auf, macht das, weil wenn nicht, dann kommt ein riesen Desaster. Ich lese euch einfach mal schnell fort. Ihr werdet euch wieder erinnern an die Geschichte. Ich finde die, wo habe ich sie? Geschichte vom Daumenlutscher. Da treibt es auf die Spitze, das ganze Buch. Da heißt es, Konrad, sprach die Frau Mama, ich gehe aus und du bleibst da. Sei hübsch, ordentlich und fromm, bis nach Hause ich wiederkomme. Und vor allem, Konrad, hör, lutsch nicht am Daumen mehr, denn der Schneider mit der Schere kommt sonst ganz geschwind daher. Und die Daumen schneidet er ab, als ob Papier es wär. Fort geht nun die Mutter und wupp, den Daumen in den Mund, baut, da geht die Tür auf und herein im schnellen Lauf springt der Schneider in die Stube zu dem Daumerlutscherbub. Weh, jetzt geht es klipp und klapp mit Schere die Daumen ab. Mit der großen Schere, scharfen Schere, hei, da schreit der Konrad sehr. Als die Mutter kommt nach Haus, sieht der Konrad traurig aus. Ohne Daumen steht er dort, sie, die sind alle beide fort. Da steht er mit den abgeschnittenen Daumen. Und das, mit dem sind wir aufgewachsen als Kind. Psychologisch gesehen, untragbar, oder? Sind wir einverstanden mit dir? Also als Kind, Daumen abgeschnitten. Jetzt kommt es aber zu Interessantem. Ich habe das meinen Töchtern, meine Töchter sind auch mit dem aufgewachsen. Meine Tochter ist 8-jährig und hat gefragt, hey, wie findest du die Geschichte? Was haltest du von dem? Und sie gesagt, ich finde das cool. Ich finde da kein Problem damit. Und sie hat das angeschaut, das Buch, hat es interessant gefunden. Und irgendwie können sie das einordnen, Kind, die Geschichte. Obwohl es eigentlich für uns Erwachsene psychologisch also gar nicht vertretbar ist, dass man sie so erzieht. Eben mit dem, wenn du am Daumen lutschst, dann passiert das und wird der Daumen abgeschnitten. Was will ich mit dem sagen? Versteht mich nicht falsch. Ich würde jetzt das auch nicht heute machen und so eine Geschichte machen für Kinder. Man, ich will sagen, dass das Kind könnte einordnen irgendwie. Sie können das einordnen. Und genauso müssen wir den Text können einordnen von dem strafenden Gott. Dass dort, wo, wenn wir Gott nicht folgen, dass das eine Konsequenz hat. Und vor allem, dass der Josua sagt, Gott toleriert die Sünde nicht. Das müssen wir einordnen können und das ist es so. Gott toleriert die Sünde nicht. Und dort, wo Sünde ist, dort gibt es eine negative Konsequenz, dort gibt es eine Strafe. Und effektiv, wenn wir nachher die Geschichte anschauen vom Volk, sie sind ja nachher wieder diesen Göttern nachgefolgt. Und es hat Krankheiten gegeben, es hat Krieg gegeben, es hat Hungersnot gegeben als Strafe, für das, dass sie nicht gefolgt haben. Weil Gott Sünde nicht toleriert. Das müssen wir einordnen. Und das Positive oder das Gute an dieser Sache ist, dass Gott Sünde nicht toleriert. Müssen wir es eben auch einordnen mit dem Neuen Testament. Dass Gott, dass er das, weil er das nicht toleriert hat, dass er nachher selber die Lösung gebracht hat und eine Möglichkeit geschaffen hat, dass die Sünde vergeben wird, dort, wo wir Fehler gemacht haben. Durch Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist und Macht hat, Sünde zu vergeben, dass wir eben nicht bestraft werden, ist er bestraft worden. Gott straft. Jesus hat die Strafe auf sich genommen, dass wir nicht bestraft werden. Ist dir das bewusst? Ist dir das bewusst, dass Gott Sünde bestraft? Dass Jesus die Strafe auf sich genommen hat? Und darum ist das so wichtig, wo jetzt kommt. Das war jetzt so eine Schleife. Darum ist das so wichtig, kann ich den Vers nochmal haben? Jetzt kommt der Zentralvers. Der Schlüsselvers, wo der Josua sagt, ich aber und mein Haus, ich will Gott dienen. Ich will dem Herrn dienen. Darum ist der Vers, darum ist die Entscheidung auch so wichtig. Und wir können uns gleich die Frage selber stellen. Hast du dich schon mal entschieden und gesagt, mal, ich will Jesus dienen, ich will Gott dienen, ich will ihm nachfolgen? Weil wir stehen vor der gleichen Entscheidung, vor der gleichen Herausforderung, wie der Josua gemacht hat, dem Volk. Und fragt, wem willst du nachfolgen, wem willst du dienen? Wenn du dich entschieden hast, Gott zu dienen, dann hast du dich entschieden, nicht nur mit deinem Leben ihm nachzufolgen, sondern mit der ganzen Gemeinschaft. Über das möchte ich im zweiten Teil reden. Josua hat in einer Kultur gelebt, in einer grupalen Kultur. Das heisst, die Entscheidung, die er getroffen hat, als Familienvater, als Clan-Leader, hat einen Einfluss auf eine ganze Gruppe. Und darum heisst ich und mein Haus. Und ihr merkt, da ist eine individuelle Entscheidung. Und er sagt, ich persönlich, ich, Josua, ich folge Gott noch, aber zusammen mit meinem Haus, zusammen mit meiner Familie, zusammen mit meinem Clan. Das war die Kultur von den Menschen, die wir lesen in der Bibel. Eine grupale Kultur. Auch im Neuen Testament. Wir sehen das, auch im Neuen Testament ist die Kultur überwiegend. Dass eben nicht nur die individuelle Entscheidung überwiegt, sondern dass das einen grupalen Effekt hat. Einen gemeinsamen Effekt. Der Paulus redet nicht einfach nur so, sagt, hey, Gemeinde ist ein Körper. Ein Körper, der zusammengehört. Also Christen sind ein Körper. Und wenn es der Hand schlecht geht oder am Arm schlecht geht, geht es auch am Bein schlecht. Also der Gedanke von Körper, wir gehören zusammen, grupal. Wir haben eine Sprache, wo er Brüder und Schwestern anredet, also wo im weiteren Sinn die Gemeinde eine Familie ist. Er redet Leute, die er nicht verwandt ist, redet er mit Brüdern und Schwestern an. Da sehen wir auch das Konzept von Familie, auch im Neuen Testament. Und dann, wie gesagt, auch der Josua, der sagt, ich zusammen mit meiner Familie, wir folgen Gott nach. Der Entscheid, Jesus nachzufolgen, hat Auswirkungen in deinem Leben auf andere Menschen. Den Entscheid triffst du selber, ja, individuell. Aber bist du dir bewusst, dass du somit auch ja sagst zu der Gemeinschaft? Ja sagst zu den anderen Christen, die auch zu Jesus gehören? Was bedeutet das? Das hat eine Auswirkung auf dein Verhalten nachher. Das hat eine Auswirkung, dass du nachher nicht mehr allein unterwegs bist. Der Punkt ist, wir sind eine individuelle Kultur. Wir kennen das nicht so mit der Gruppe. Wir haben gelernt von unseren Eltern, du musst selber für dein Leben verantwortlich sein. Du musst selber für deine Entscheidungen verantwortlich sein. Das stimmt, aber nur zu einem gewissen Teil. Wir haben eine Verantwortung, du hast eine Verantwortung für die Familie, für die Gemeinde. Und darum heisst es, ich und mein Haus. Dass wir das nicht allein machen. Und dass du nicht einfach nur entscheiden kannst und sagen, ich mache jetzt das so, ich gehe jetzt den Weg, weil der für mich stimmt, für mein Leben. Dann wäre es nur ich, folge Jesus nach, dann können wir das Haus weglassen. Sondern es hat Auswirkungen auf deine Entscheidungen. Auf deinen Weg, wo du eben nicht allein unterwegs bist, sondern wo wir miteinander unterwegs sind. Und wenn wir etwas lernen von dieser Corona-Zeit, dann ist es das, wie wichtig dass die Gemeinschaft ist. Und wie wichtig, dass wir lernen müssen, miteinander unterwegs zu sein, als Gemeinde. Und all das, was uns trennt, all das, was uns wieder in die Individualität zurückführt, Streit, Auseinandersetzungen, Meinungsverschiedenheiten, dass das nicht in das Prinzip hineinpasst. Das bringt uns immer wieder dorthin, dass wir uns zurückziehen und sagen, ja, weißt du was, ich lebe meinen Glauben für mich allein. Dass es für mich stimmt. Aber das ist nicht das, wo Jesus dich berufen hat. Wenn er fragt, möchtest du Gott dienen, dann gehört das zusammen. Dann hat es einen grupalen Effekt. Du kannst Gott nicht allein nachfolgen. Weil wenn du sagst, ich gehöre zu Jesus, dann bist du automatisch Teil von diesem Körper. Teil von der FEG Altstätte, aber auch Teil vom ganzen Körper zu allen. Du bist Teil von denen, die zu Jesus gehören. Bist du verbunden. Darum geht das nicht individuell. Ist dir das bewusst? Ist dir das auch bewusst gewesen bei dieser Entscheidung, die du getroffen hast, wenn du sagst, ja, ich möchte, dass Jesus meine Sünden mir vergibt und dass ich ihm möchte nachfolgen, dass eben der Schlüsselvers, dass der Auswirkungen hat. Weil das Prinzip zieht sich durch das ganze Neue Testament, durch das Alte und durch das Neue Testament durch. Ich möchte dich herausfordern am heutigen Morgen. Ich weiß nicht, wie es bei dir steht in deinem Leben, wie es im Moment aussieht, was deine Herausforderungen sind. Kann sein, dass du gewisse Sachen verbockt hast, wie der Martin gesagt hat. Wir nehmen uns Sachen vor, aber jetzt sind 3 Wochen wieder vergangen in dem neuen Jahr und schon wieder haben wir Fehler gemacht und schon wieder hat es nicht funktioniert. Hey, du hast die Chance, mit Jesus immer wieder einen neuen Anfang zu machen und zu sagen, ich möchte dir nachfolgen. Aber bist du bewusst, dass du das nicht allein musst? Dass da Gemeinschaft zusammengehört. Und vielleicht ist ein Teil von dem, was du verbockt hast, ist irgendein Konflikt mit jemandem da innerhalb oder in der Familie, wo auch zu Jesus gehört. Und dann ist doch die Chance da, hey, wenn ich einen Neuanfang mache, dann möchten wir das zusammen machen. Nicht nur ich, sondern eben ich und mein Haus, also Gemeinschaft. Die auch involviert sind. Also bei einem Neuanfang mit Jesus zusammen gehört auch immer wieder dazu, dass wir das als Gemeinde machen, als Gemeinschaft. Als Jünger Jesus, dass wir den nicht individuell machen, sondern miteinander. Das ganze Volk hat entschieden, miteinander, wir wollen Jesus nachfolgen. Also den individuellen Entscheider könnt ihr auch als Gemeinde immer wieder treffen. Wir wollen neu Jesus nachfolgen. Und dann möchte ich die Überleitung machen auf das Abendmahl, das wir jetzt miteinander werden nehmen. Das Abendmahl wieder spiegeln.